Thüring. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Einen wunderschönen guten Tag. Hier Bildung in Thüringen, eure Bildungssendung, die euch allseits informiert. Mein Name ist Michael Kummer und an meiner Seite sitzt Jessica Tänzler mit TZ. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Hallo Jessica.
Hallo.
Wir haben heute ein straffes Programm. Viele Zettel hier liegen, markierte Sachen, die wir unbedingt unterbringen wollen in dieser Stunde. Und das große Thema heißt Demokratie, Erziehung an Thüringer Schulen. Das heißt, die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, gibt es das? Wenn ja, in welchem Maße? Gibt es da vielleicht Baustellen, Defizite und wie könnte man das ändern? Wir haben uns gedacht, und der Anlass ist eigentlich eine Studie, die mittlerweile jedes Jahr rauskommt, und zwar das Ranking politische Bildung. Das heißt, da werden die verschiedenen Bundesländer mit ihren Schulsystemen verglichen. Das wollen wir uns näher anschauen. In einem zweiten Schritt wollen wir so ein bisschen mal gucken, der MDR hat darüber auch berichtet, letzte Woche schon über diese Ergebnisse dieses Rankings und da geht die Pöbelkultur los in den Kommentaren und da wollen wir reinschauen und das entsprechend die Kommentare kommentieren. Das wird eine spannende Sache. Da gibt es also wirklich einige, wo man deutlich merkt, da wäre jetzt ein bisschen politische Bildung angebracht. Danach schauen wir drauf, was bedeutet eigentlich politische Bildung in der Schule, in welchem Schulfach findet das zentral statt, nämlich in Thüringen Sozialkunde, wollen drüber sprechen, was macht dieses Fach aus? Wer das nicht weiß, was könnte man in diesem Fach erreichen und was wird aufgrund diverser Umstände nur erreicht? Und als letztes, last but not least, wollen wir mal schauen, wie Demokratieprojekte in Schule hineinwirken. Da gibt es jede Menge und wir haben uns zwei Beispiele ausgesucht, und zwar einmal vom Netzwerk Demokratie und Courage und einmal das Projekt Demokratie und Mitbestimmung des DGB. Und da wollen wir reinschauen, was ist, was machen die da eigentlich? Die gehen in die Schulen, wie kann man die buchen? Ist das gut, ist das schlecht? Da ist Jessica dann auch meine Interviewpartnerin. Vorher werde ich ein bisschen Rede und Auskunft stehen müssen. Jetzt hat man vorher vereinbart, wir machen die Ankündigung gemeinsam. Naja, jetzt habe ich alleine geredet. Jessica, du noch eine Ergänzung?
Nein, keine Ergänzung. Ich freue mich drauf, heute ein bisschen was zur Demokratiebildung an Schulen sagen und erfahren zu können sozusagen. Und genau.
Okay, dann die erste Musik und danach steigen wir sofort ein.
hier zurück ins Studio. Heute wieder Bildung in Thüringen und unsere Sendung, die sich mit der Demokratiebildung an Schulen beschäftigt. Ich bin Jessica von der DGB Jugend Thüringen und Michael und ich wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen und wollen ein bisschen was dazu berichten, was da so aktuell der Stand ist. Und wie bereits erwähnt, gab es da kürzlich so ein Ranking politische Bildung 2018, in dem sich mit politischer Bildung an allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe 1 beschäftigt worden ist. Und da wurde sich quasi angeschaut, wie das in den Ländern, in den einzelnen Bundesländern in Deutschland aussieht. Der Problemaufriss, der da gemacht wird, ist, dass es erkennbar auch an vielen anderen medial begleiteten Problemen oder Herausforderungen in unserer Gesellschaft heute sich mit dem Thema wachsende Distanz zur Demokratie beschäftigt wurde, damit auch beschäftigt wurde, dass der Hass gegen Fremde oder auch politisch Andersdenkende zunehme und dass eben auch der politische Diskurs quasi zunehmend verweigert wird in einem inhaltlich argumentativen Sinne und dass auch politisch und rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland zugenommen hat. Und aus diesem Hintergrund heraus heißt es in diesem Ranking, dass sich Deutschland diese mangelhafte politische Bildung nicht leisten könnte und politische Bildung in den Schulen sehr relevant, systemrelevant sei und eine sehr hohe Aufmerksamkeit verdiene. Und wie eben schon gemerkt, ist das leider eben bisher nicht der Fall, vor allen Dingen in Thüringen nicht der Fall. In Thüringen in der Sekundarstufe 1 wird politische Bildung im Sinne vom Sozialkundeunterricht als Fach spielt es eher eine Randgruppe und spielt eher eine Nebenrolle. Und derzeit ist eben das Problem, dass sehr wenig Zeit, also sehr wenig Unterrichtseinheiten quasi zur politischen Bildung in den Schulen begangen wird oder unterrichtet wird. Und man hat in dem Ranking halt eben auch herausgefunden, auch aus vorhergegangenen Studien, dass ein später Start in der politischen Bildung die politische Bildung erst in höheren Jahrgängen unterrichtet wird, dass eben die Integration von Kindern und Jugendlichen in die Demokratie, aber halt eben auch in ihre Werte und auch in ihre Institutionen stark beeinträchtigt. Also dass sie auch zunehmend ein Problem damit haben, sich mit der Demokratie, ihren Werten und ihren Inhalten und Institutionen nicht identifizieren können. Das war so das Grundproblem in diesem Ranking.
Und weil es diese Grundprobleme gibt, hat man eben geschaut, welche Unterschiede gibt es denn zwischen den Bundesländern. Die haben ja je nach Bundesland und Bildungssystem, heißt dieses Schulfach anders, ist auch manchmal anders gelagert. Das heißt, es ist manchmal Sozialkunde, manchmal Gesellschaftslehre, manchmal heißt es politische Bildung, manchmal ist es mit Geschichte zusammen, dann heißt es Geschichte und politische Bildung. Je nachdem. Und man hat geschaut, welche Anteile hat dieses Fach denn generell an der sogenannten Stundentafel. Die Stundentafel ist das, was also die Verteilung der verschiedenen Schulfächer innerhalb einer Woche. Da steht dann eben drin, im Gymnasium Klasse 7 hat man 4 Mathestunden, 5 Deutsch, 3 Englisch und so weiter. Und diese Verteilung, die kann man sich anschauen. Das ist recht unspektakulär. Das ist eigentlich nur Erbsenzählerei. Man guckt einfach in die Lehrpläne rein und guckt dann, wie hoch ist der Anteil dieser politischen Bildung an der Gesamtstundentafel. So, und da ist Thüringen eben leider, muss man sagen, seit Jahren auf einem der letzten Plätze, nämlich dem vorletzten, schlecht das nur noch Bayern, aber mit denen muss man sich ja nicht unbedingt messen, zumindest nicht in dieser Frage. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es nur ein Einstundenfach. Das heißt, und dann auch nur sehr spät. Du hast es gerade schon angesprochen, Jessica. Also in den Regelschulen und Gemeinschaftsschulen geht es in Klasse 8 los. Und am Gymnasium erst ab Klasse 9, jeweils bis zur 10. Klasse. Und dann können die Schüler, wenn sie dann weitermachen, Abitur machen, können sie das noch wählen in einem Kursbereich. Müssen sie aber nicht. Sie können auch andere Kurse wählen. Das heißt, im blödesten Falle hat der Thüringer Gymnasiast oder Abiturient gerade einmal 2 Jahre lang Sozialkunde gehabt, jeweils nur 1 Stunde. Und innerhalb des Faches Sozialkunde, aber da kommen wir noch drauf, ist das ja auch nur ein Teil Politik. Der andere Teil ist Soziologie, der nächste Teil ist Wirtschaft, manchmal kommen Rechtsfragen mit rein. Und das ist sozusagen das Problematische an diesem Befund. Die haben das so schön geschrieben, es gibt ein Grundrecht auf politische Bildung und das ist leider aber sehr ungleich verteilt. In Deutschland und in einigen Bundesländern wie Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen wird dieses Grundrecht auf politische Bildung eigentlich verletzt, weil das ist die Voraussetzung für Teilhabe. Wenn ich kann, das, was im Lehrplan steht, steht drinnen, die Schüler sollen mündig gemacht werden, sollen vorbereitet werden auf diese Gesellschaft, auf dieses politische System. Dazu sollen sie mündig gemacht werden. Das ist ein super Ansatz. Wenn ich dem Fach aber die Zeit nicht gebe und den Schülern gar nicht die Möglichkeit gebe, das zu erlangen, dann ist das eigentlich nur ein Sonntagsrede, ne?
Ganz genau. Und ein nächstes Problem, was in Thüringen, aber auch in einigen anderen Bundesländern besteht, ist eben das, dass es oftmals an einer Schule auch nur eine einzige Lehrkraft gibt, die eben das Fach politische Bildung, beziehungsweise in dem Fall hier in Thüringen, das Fach Sozialkunde überhaupt unterrichtet. Und nicht nur das, sondern ein nächstes Problem, was dieses Ranking auch hervorhebt, ist, dass in Thüringen sogar über die Hälfte der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen überhaupt dazu befähigt ist, Sozialkundeunterricht zu unterrichten. Das heißt, dass eigentlich auch über die Hälfte der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen Sozialkunde unterrichtet, ohne dafür formal qualifiziert zu sein. Sie sind also quasi fachfremd.
Ja, das hat historische Ursachen. Das Fach gab es vorher ja nicht. Es gab keine Sozialkundelehrer. Das Fach wurde nach 1990 auf einmal installiert in den Schulen. Es gab erstmal keine Lehrer dafür. Das heißt, man hat welche weitergebildet in dem dritten oder vierten Fach. Die haben das tatsächlich gemacht, aber ganz viele von denen sind von den Lehrern, die das Fach unterrichtet haben, haben das fachfremd gemacht und machen das immer noch fachfremd. Da wird eben dann gesagt, komm, mach mal die 1 Stunde mit irgendwie nebenbei. Es ist aber eine besondere Didaktik mit einer besonderen Herausforderung in diesem Fach, darauf kommen wir später noch, die das Fach tatsächlich in der Art des Unterrichtens von allen anderen Fächern unterscheidet und anspruchsvoll macht. Das muss man dazu sagen. Das ist nicht irgendwie, das kann man eigentlich nicht so nebenbei machen. Das hat Thüringen lange, lange, lange verschlafen. Dann kam dieser ganze, erst gab es zu viele Lehrer, jetzt gibt es zu wenig und nur in bestimmten Fächern. Und dann hat man eben eigentlich Sozialkundelehrer kaum eingestellt, über 20 Jahre.
Wo wir gerade beim Thema Lehrerbildung zu diesem Fach sind, muss man aber eben auch noch erwähnen, dass es in Thüringen keine Ausbildung an den Hochschulen für das Fach Sozialkunde gibt. Das ist das nächste. Und zudem das Problem existiert, dass in Thüringen diese Fächerkombinationsvorschrift gilt, dass gesellschaftswissenschaftliche Fächer nicht miteinander kombiniert werden dürfen.
Mhm. Wobei ich das ein bisschen korrigieren muss. Ich habe das jetzt gesehen, es hat mich gerade gewundert. Also es gibt keine Ausbildung zu einem Lehrer für Gesellschaftswissenschaft, das Fach Gesellschaftswissenschaft, weil das ist ja praktisch ein Mix aus Sozialkunde, Politik, Soziologie, Geschichte, Geografie. Und dieses Schulfach, also als Lehramt, gibt es nicht. Es gibt sehr wohl natürlich an der Universität Jena und der Universität Erfurt die Ausbildung, also das Lehramt Sozialkunde, das wiederum ein Mix aus verschiedenen Fächern ist, auch das eine besondere Schwierigkeit des Faches. Also die gibt es natürlich, aber es gibt keinen gesellschaftswissenschaftlichen Lehrer.
Genau, und eben nicht nur keinen gesellschaftswissenschaftlichen Lehrer, sondern auch die Fächer dürfen ohnehin nicht miteinander verknüpft werden. Das ist auch halt das nächste Problem sozusagen.
Aha. Gut, das Ranking, wie gesagt, das kommt jetzt jedes Jahr raus. Das macht die Universität Bielefeld, die Fakultät für Soziologie. Das hat Thüringen letztes Jahr schon den Spiegel vorgehalten, dieses Jahr wieder. Im Moment gibt es da noch nicht so große Reaktionen seitens des Bildungsministeriums, weil die könnten das ändern, die könnten die Stundentafel ändern, die könnten mehr Sozialkundelehrer einstellen, die könnten verbindliche politische Bildungsinhalte in andere Lehrpläne reinschreiben. All das passiert im Moment nicht. Was genau passieren müsste und was vielleicht schon mit außerschulischen Projekten passiert, besprechen wir danach.
Thank you.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Wir haben jetzt mal den Titel ausgeblendet, weil wir haben echt noch viel vor und mit Erschrecken auf die Uhr geguckt. Okay, also die zentrale Forderung, die sich aus diesem Ranking ergibt, über das wir gerade gesprochen haben, also das Ranking heißt Ranking politische Bildung 2018. Da geht es um den Anteil des Faches, Schulfaches oder der politischen Bildung in den Schule, je nach Bundesland, und da wir sind da leider ganz kurz vor Bayern das Schlusslicht, und die zentrale Forderung ergibt sich einfach, und das sagen auch alle Fachdidaktiker, wir müssten eigentlich auch ab Klasse 5 anfangen mit politischer Bildung und 2 Stunden pro Woche, und zwar durchgängig bis Klasse 10 und dann noch im Kurssystem auch noch verbindlich verankern. Das ist die Voraussetzung von denen, die Forderung von den Leuten, die Ahnung davon haben, sage ich jetzt mal ganz salopp, um letztendlich dauerhafte und systematische Lernerfolge auch zu haben. Und das große Ziel ist eben, wie gesagt, die Mündigkeit. Und für uns alle, die wir sie oder fast alle, die wir mit den kommenden Schülern ja leben müssen, wäre es natürlich toll, wenn sie irgendwie sich demokratisch verhalten würden und demokratisch denken würden.
Genau, und nicht nur das haben wir quasi als Forderung quasi aus dem Papier mit herausgenommen, sondern vor allen Dingen auch die Forderung nach der Qualifizierung der Lehrkräfte. Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Über die Hälfte der Lehrkräfte, die in Thüringen Sozialkunde unterrichten, sind fachfremd. Und wir haben ja nur das Glück, Michael, dass du auch mal Lehramt studiert hast und sogar auch Sozialkunde. Ja. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was davon erzählen? Wie sah denn deine Ausbildung zum Lehrer als in dem Fach Sozialkunde aus?
Ich bin jetzt nicht der klassische Sozialkundelehrer, der das straight nach dem Abitur sofort studiert und dann zack und fertig. Ne? Ich habe das auch verschieden, das waren schon Umwege, weil ich bin eigentlich von Hause aus Historiker, habe einen Magisterabschluss und habe dann quasi draufgesattelt noch das erste Staatsexamen. Und das, was das Fach ausmacht, Sozialwissenschaften nennt sich das beim Studium, Klammer auf, Lehramt, Gymnasium, das ist ein Mix aus verschiedenen Wissenschaften. Das heißt, man bekommt eigentlich Grundlagenwissen, also vertieftes Grundlagenwissen auf universitärem Niveau, sage ich jetzt mal, natürlich in Politikwissenschaft, das ist das zentrale Thema, aber auch in Soziologie, in Volkswirtschaftslehre und auch ein Teil auch in Betriebswirtschaftslehre. Und in je nach Bundesland ist das sehr verschieden, auch in der Rechtswissenschaft, also Jura. Je nach Bundesland ist das halt dort verankert oder nicht. Manchmal ist es ein eigenes Fach Wirtschaft und Recht, aber man hat trotzdem, was die Beurteilung von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen betrifft, wie jetzt zum Beispiel Brexit, ne? Ist das gut, schlecht aus wirtschaftlicher Sicht? Das ist eine klassische Sozialkundefrage, ne? Die wird im Sozialkundeunterricht behandelt, wenn man denn Zeit hätte. Und das heißt, man sitzt während des Studiums, also in dieser ersten Phase der Lehrerausbildung, mit angehenden Politikwissenschaftlern, mit angehenden Soziologen, mit angehenden Volkswirtschaftlern, Wissenschaftlern und so weiter in einer Veranstaltung. Das macht es ein bisschen schwierig, weil die Professoren selten Rücksicht nehmen darauf, dass man vielleicht doch nur Lehramt macht und nicht der Fachwissenschaftler werden möchte. Aber es öffnet sehr den Horizont, aber es ist, man hat ja auch noch die pädagogischen Anteile, also erziehungswissenschaftlichen Anteile und die fachdidaktischen Anteile. Eigentlich studiert man nicht nur 2 Fächer, sondern irgendwie 7 und weiß eigentlich nicht, wo man die Zeit hernehmen soll. Das ist sehr anspruchsvoll dafür, dass man zum Schluss eigentlich nur ein 1-Stunden-Fach hat. Das war ein bisschen ungerecht verteilt, sage ich jetzt mal, an der Uni. Da gab es Fächer, die haben deutlich weniger Aufwand oder Studierende betreiben müssen. Auf jeden Fall hat man, wie gesagt, so ein breites Basiswissen, weil das auch eben in dem Fach eine Rolle spielt.
Das klingt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ich habe vor einer Weile auch mal Soziologie studiert und stelle mir vor, dass da auch LehrerInnen, angehende LehrerInnen drin gesessen haben, und frage mich, wie bekommt man das hin, als angehender Lehrer oder als angehende Lehrerin, die Fachinhalte, die ich dort vermittelt bekomme in so einer Soziologievorlesung oder halt auch in einer Politikwissenschaftenvorlesung, wie schaffe ich die Verbindung zu ziehen zu dem, was ich dann später den Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe vermitteln möchte oder vermitteln soll?
Ja, da machen wir jetzt aber einen Riesenfass auf, weil das ist genau das Thema, was wir schon lange kritisieren, dass es eine viel stärkere Verzahnung zwischen erster und zweiter Phase der Lehrerausbildung geben müsste. Also das, um es mal platt zu sagen, das, was man in der Schule braucht, in Geschichte zum Beispiel, braucht man ein breites, also ein Breitbandwissen. Das braucht man eigentlich. Wenn ich an der Uni bin ich mit Historikern zusammen, die immer in die Tiefe gucken. Die machen ein halbes Jahr, ganzes Semester lang über den Kreuzzug Friedrich II. Ne? So, das hat man in der Schule, wenn es hochkommt, in einer halben Unterrichtsstunde, wenn überhaupt. Also das ist nicht abgestimmt. Wir wünschen uns da sozusagen tatsächlich auf die Lehranfordernisse, die es dann später gibt, ein entsprechendes Studium in der ersten Phase. Aber das ist ein anderes Thema. Also es ist schwierig, in der Tat. Also die Leute müssen viel im Referendariat, deswegen sind die ja dort so geschlaucht, haben teilweise 70, 80 Stunden, weil sie eben sich nicht nur auf die Stunde vorbereiten müssen in pädagogischer und didaktischer Hinsicht, sondern eben auch in fachlicher. Du kannst Geschichte, Lehramt studieren und hast nicht einmal was zur Antike gemacht. In der Schule hast du ein Jahr lang Antike. Du musst dir das dann selber aneignen. Aber das ist ein anderes Thema.
Da hast du recht, das ist ein anderes Thema und vor allen Dingen auch ein weites Feld. Und das würde vielleicht nochmal eine Bildung in Thüringen-Sendung ausfüllen, wenn wir das nochmal behandeln. Wir sind jetzt kurz auf die Lehrerperspektive oder auf deine Perspektive, aus deinen Erfahrungen quasi eingegangen. Mhm. Wir haben aber auch noch aus diesem MDR Thüringen-Journal Kommentare rausgesucht, eben genau zu diesem Thema. Wie findet politische Bildung in den Thüringer Schulen statt? Findet sie gut genug statt? Ist sie ausreichend? Und dazu gab es verschiedene Kommentare von Menschen, die sich eben auch diesen Artikel durchgelesen haben. Und da wollen wir jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, was andere Menschen dazu denken.
Ja, also der MDR hat einfach nur relativ neutral darüber berichtet. Es gibt dieses Ranking, es gibt diese Defizite, es gibt zu wenig politische Bildung in Thüringer Schulen. Und dann ging es los, wie das halt so mittlerweile leider so üblich ist. Also erster Kommentar, wie üblich erklären mir Wessis die Welt. Nein, danke. Dann habe ich erstmal überlegt, was meint der denn nur oder sie, bis ich drauf kam, das ist von einem Ranking von der Uni Bielefeld, ist gleich Wessis, die können uns nichts erklären. Ganz gruselig. Nächster Kommentar ist, das findet man oft, die politische Rotlichtbildung mit Staatsbürgerkundeunterricht aus der DDR-Zeit wird quasi hier fortgesetzt. Warum erneut und so weiter? Da kann ich als Sozialkundelehrer nur entgegnen, dass Staatsbürgerkundeunterricht hat wirklich nur sehr wenig mit Sozialkunde zu tun. In Sozialkunde geht es eben genau darum, selber denken zu lernen und selber bewerten zu lernen. Darum geht es. Es ist nicht das Ziel, eine vorgefasste politische Haltung irgendwie zu lernen, auswendig zu lernen und wieder dem Lehrer hinzukauen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine eigene politische Haltung. Das ist ein ganz anderer Anspruch des Faches. Und wer sowas schreibt, hat schlicht, muss man sagen, keine Ahnung.
Ganz genau, da gab es halt eben auch, also dazu gab es tatsächlich mehrere Kommentare. Einer war auch, ich habe mir die Kommentare hier gelesen und die meisten schreiben Sozialkunde und politische Bildung. Das kennen wir aus DDR-Zeiten und wollen wir nicht mehr. Aber ist die Sozialkunde und die politische Bildung, um die es hier geht, wirklich vergleichbar mit dessen, was es in der DDR gab? Also wie du gerade schon gesagt hast, nein, ist sie nicht, weil es hier nicht darum geht, politische Interessen zu infiltrieren, sondern es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler selber dafür ein Empfinden gewinnen für, was ist denn Demokratie, was ist Mitbestimmung, wie gestalte ich das selber und warum ist es von mir als Einzelperson auch abhängig.
Mhm. Nächster Kommentar, wer solchen Müll verfasst, der hat null Realitätssinn, der lebt in seiner eigenen Welt, wobei ich mir dann gedacht habe, okay, das kann man eigentlich für den Verfasser des Kommentars wahrscheinlich sehr gut ansetzen. Andere argumentieren anders und sagen eben, Zitat, dass es nicht nur an politischer Bildung fehlt, sondern auch an Allgemeinbildung überhaupt, kann man hier in diesem Forum sehr gut an den vielen Kommentaren sehen. Was grundlegend fehlt, ist ein Verständnis für die Würde des anderen. Das ist übrigens eine zentrale Voraussetzung, um irgendwie demokratisch denken und handeln zu können.
Genau, was du jetzt gerade angesprochen hast, fand ich eigentlich, ist es ein nettes Schlusskommentar, was wir hier noch erwähnen können, nämlich, dass viele der Erwachsenen vielleicht auch nicht immer unbedingt verstehen, was dann überhaupt Sozialkunde ist. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine nächste Sendung. Wie sieht denn politische Bildung in der Erwachsenenbildung aus?
Ja.
Gibt es da nicht auch Nachholbedarf? Wie sieht es denn bei Erwachsenen aus? Was für Kenntnisse sind denn überhaupt da? Vielleicht explizit, wie ist es hier in Thüringen? Was hat das mit vorangegangenen Strukturen zu tun? Was haben Sie selber zum Beispiel in diesem Staatsbürgerkundefach gelernt? Was haben Sie davon immer noch mitgenommen? Das wäre tatsächlich nochmal ein anderes Thema.
Das war sehr schön, wie du das eben buchstabiert hast. Du bist zu jung, um das Fach gehabt zu haben. Ich habe es leider noch gehabt, ein Jahr lang. Es war furchtbar. Nebst Einführung in die sozialistische Produktion, das fand ich noch gruseliger. Nun denn, wir wollen in einem nächsten Beitrag nach der nächsten Musik uns mal anhören. Es gibt dennoch viele Projekte, die gefördert werden, und zwar so stark wie noch nie, die sich mit Demokratiebildung auseinandersetzen und Demokratieerziehung und die von außen sozusagen in die Schulen reinkommen. Also Lehrer können Projekttage, also können Anbieter buchen, die dann Projekttage veranstalten. Da haben wir uns zwei Beispiele rausgesucht. Das eine wirst du uns darüber berichten, Jessica, was ihr vom DGB, von der DGB-Jugend anbietet. Und das zweite wird das Netzwerk Demokratie und Courage sein mit ihren Projekttagen. Dazu mehr nach der nächsten Musik. Ja, willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Wie eben schon angesprochen, habe ich vorab ein Gespräch geführt mit Doreen Breuer vom Netzwerk Demokratie und Courage. Und es geht genau um diese Projekttage, die dieses Netzwerk anbietet, was das ist und wie man das buchen kann, was da eigentlich gemacht wird, wo es vielleicht auch ein paar Baustellen gibt, was man verbessern könnte. Das jetzt im Interview. Habe ich mir so gedacht, das Interview. Kleinen Moment. Muss ich hier hochdrehen und los geht's. Und im Studio ist jetzt Doreen Breuer vom Netzwerk Demokratie und Courage Thüringen. Hallo Doreen.
Hallo.
Erstmal Netzwerk Demokratie und Courage heißt NDC. Wenn man das irgendwo liest, dann verbirgt sich genau diese Abkürzung dahinter. Für den Hörer ist jetzt völlig unklar, was ist das eigentlich? Seid ihr da 500 Leute und habt ein Riesennetzwerk gebildet? Das ist also die erste Frage. Vielleicht kannst du erstmal kurz beschreiben, was ist das NDC? Wie lange gibt es das schon? Aus wie vielen Menschen besteht das? Und wie ist das denn vernetzt?
Kann ich sehr gern machen. Also das NDC oder Netzwerk für Demokratie und Courage ist in Thüringen in 2001 entstanden. Damals aus einer Bundesinitiative heraus, dass sich Jugendverbände zusammengegründet haben und in Sachsen das Projekt entwickelt haben. Und dann ist es sozusagen 2001 nach Thüringen gekommen. Und auch hier haben sich ganz viele Jugendverbände zusammengeschlossen, die das Netzwerk gegründet haben und dann das Projekt sozusagen an den Start gebracht haben.
Aus welchem Impetus heraus? Weil man was verbessern wollte?
Weil man in Schule, vor allen Dingen in Schule, den mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten wollte, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen menschenverachtende Einstellungen. Das war sozusagen die Grundintention und man hat damals in Sachsen 3 Konzepte erarbeitet, die den Schulen angeboten worden sind. Das sind 3 Projekttage, à 6 Stunden, die jeweils umgesetzt werden und auch heute noch aktuell sind. Also die werden alle 2 Jahre überarbeitet und auf dem aktuellen Stand gehalten. Und da ist es auch so, dass diese Konzepte, die heißen, sind die Projekttage ABC, warum auch immer diese Abkürzung zustande gekommen ist. Okay. Aber das waren die ersten, die es gab. Da verbirgt sich natürlich jeweils ein Titel dahinter. Mhm. Und diese sind immer noch im aktuellen Angebot und die müssen alle Bundesländer umsetzen, die sich an dem Projekt beteiligen wollen.
Also, es gibt ein Netzwerk, das ist 2001 aus der Taufe gehoben worden und Thüringen hat sich dann als Bundesland da irgendwann auch angeschlossen. Du arbeitest ja eigentlich bei Arbeit und Leben, e.V., also ein eingetragener Verein, der aber Teil dieses Netzwerks ist und du und 2 andere Kollegen, ihr seid sozusagen die hauptamtlichen Mitarbeiter in diesem NDC und ihr bietet Projekttage an. Jetzt hast du gesagt, es gibt 3 Grundprojekttage, vielleicht gibt es auch noch mehr. Also ABC haben wir jetzt schon gehört. Vielleicht kannst du kurz schildern, was sich dahinter verbirgt.
Kann ich gern machen, genau. Und vielleicht nochmal kurz zum, warum wir bei Arbeit und Leben angegliedert sind. Arbeit und Leben hat sozusagen damals dann gesagt, wir übernehmen die Förderung und kümmern uns um das weitere Bestehen des Projektes in Thüringen. Deswegen sind wir 3 Hauptamtlichen bei Arbeit und Leben angestellt und für das Projektnetzwerk für Demokratie und Courage zuständig. Wir haben im Moment 80 freiwillig Engagierte im Team, die ausgebildet sind und die wir in die Schulen entsenden können. Mhm. In Thüringen ist es so, dass es mittlerweile 11 unterschiedliche Projekttagsangebote für Schulen gibt, die wir ausschreiben, die wir mit Lehrerinnen und Lehrern auch besprechen können, was sozusagen inhaltlich am besten passt. Und die Stammkonzepte ABC, die ich eben schon benannt habe, die gehen auf die Zielgruppe ab der 8. Klasse. Ja. Und dort geht es halt vorrangig, also im Projekttag A, das sagen wir ganz oft, das ist so ein bisschen der Einstiegstag, da geht es wirklich um Bilder, die Jugendliche im Kopf haben. Also was ist Diskriminierung eigentlich? Was ist Rassismus? Wie geht es Menschen, die von Rassismus betroffen sind? Und wie können Jugendliche selbst couragiert handeln und tätig werden? Das ist so das, was wir im Projekttag A abdecken und im Projekttag B, der ist ab 9. Klasse, ist ein bisschen höher, da geht's los mit einem großen Planspiel zum Thema auch Diskriminierung und Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, natürlich wieder mit dem Dreh dahin, wie können wir selber aktiv werden für eine gerechte Gesellschaft, für eine diskriminierungsarme Gesellschaft. Und das Thema Klassismus ist dort auch so ein bisschen mit drin. Und da
was für ein Thema nochmal?
Klassismus.
Das kenne ich nicht, den Begriff.
Also da geht es so ein bisschen um, warum werden einzelne Menschen benachteiligt durch Strukturen oder Institutionen oder aber auch durch Schulsysteme oder, wenn sie halt nicht die Ansprüche erfüllen, die zum Teil als Maßstab gesehen werden.
Sag mal ein Beispiel von so einer ungerechten Behandlung.
Dass nicht alle Menschen das Zugang zu allen Schularten zum Beispiel haben oder nicht an einem System teilhaben können. Also wir erleben das ganz oft, berufsvorbereitenden Maßnahmen, dass eben Jugendliche drin sitzen, die dann sagen, naja, aber ich werde niemals eine Arbeit bekommen, weil ich vielleicht meinen Schulabschluss nicht schaffe und dann krieg eh nur Hartz IV, weil ich das hier nicht hinkriege. Und sie sind sozusagen schon so vorgeprägt, dass halt sie nicht mehr wert sind als das, wo sie sich gerade sehen. Und
also eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, genau. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich genauso nur von der anderen Perspektive, der ist nichts wert, den brauchen wir hier nicht fördern.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Und okay. Teilweise wird ihnen das eben auch im Schulsystem dann so vermittelt, je nachdem, wo sie sitzen. Ja. Also wir haben ja nach wie vor so ein bisschen das Prinzip, dass es manchmal schwierig ist, dass viele Menschen oder viele Jugendliche aufs Gymnasium gehen wollen, weil sie eben da so für sich den Erkenntnisstand haben, da kann ich mehr sozusagen erreichen in meinem Leben. und Realschule oder Regelschulen so, schon so eine Abstufung sind, was wir halt gar nicht so sehen und auch versuchen in den Projekttagen mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, dass alle immer noch die gleichen Chancen haben, auch wenn sie einen niedrigeren Abschluss machen, weil sie können das ja alles dann noch weiter nachholen und dadurch nicht weniger wert sind. Also da so geht es ein bisschen hin in diese Richtung.
Um mal bei dem Thema Klassismus zu bleiben, weil wir gerade die zwei Perspektiven angesprochen haben, das heißt, eigentlich geht es Antidiskriminierung, Antirassismus, gleiche Behandlung, also aus der Perspektive der Schüler, aber auch eigentlich der Lehrer. Die müsste doch auch die Lehrer schulen. Gibt es da auch Angebote?
Also zu dem Thema jetzt gerade noch nicht. Wir haben zwei Fortbildungen auch bei uns im Angebot für Lehrerinnen und Lehrer. Da geht es eher so in die Richtung auch, wie kann Vielfalt gestaltet werden im Schulalltag? Wie sozusagen, welche Methoden und Ansätze können Sie sozusagen selber anwenden, um da mit allen Schülerinnen und Schülern im Gespräch zu bleiben und auf individuelle Bedürfnisse zu achten? Und das andere Themenfeld ist so ein bisschen, wie Sie selber fit gemacht werden können, gegen diskriminierende, rassistische, menschenverachtende Äußerungen einzuschreiten. Was gibt es da für Handlungsmöglichkeiten?
Mhm. Der Themenschwerpunkt unserer Sendung ist ja Demokratieerziehung in der Schule. Wenn ich das jetzt so überblicke, aber du kannst mich ja verbessern, dann ist das alles Vorfeldarbeit für eine demokratische Haltung. Ne? Das geht ja erstmal in die Richtung, alle Menschen sind erstmal gleich und die muss ich auch irgendwie ähnlich oder gleich behandeln. Das ist sozusagen das, was ich da dahinter verbirgt.
Das stimmt. Also wir sehen uns als Präventionsprojekt, das ist ganz wichtig. Wir kommen lieber dann schon vorher, um mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, wenn sie vielleicht irgendwas schon mal gehört haben oder da vielleicht auch was im Kopf haben, was nicht so ganz in dieses gerechte Bild von einer Demokratie oder einer Gesellschaft passt. Und das ist sozusagen auch unser Ansatz, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, warum sozusagen Menschen vielleicht rassistisch, diskriminierend oder halt nicht gerecht denken und sie dazu stärken in dem, was sie vielleicht für eine Einstellung haben. Und was ganz schwierig ist, ist, dass wir ganz oft dann gerufen werden, wenn schon ganz verhärtete Äußerungen, Einstellungen da sind und dann sind wir halt leider nicht mehr das richtige Projekt, können nur noch die stärken, die vielleicht in den Klassenzusammenhängen sitzen, die was dagegen haben, aber eben nicht mehr die, die schon sehr stark da eine Einstellung oder eine Meinung haben. Die erreichen wir in 6 Stunden nicht mehr.
Ich kann mir aber vorstellen, sagen wir mal, laienhaft, ihr werdet oft gerufen, wenn der Baum dann schon brennt und wenig oder weniger, wenn es präventiv oder täuscht der Eindruck?
Teils, teils. Also wir haben sehr gute Zusammenarbeiten mit Schulen und auch Lehrerinnen und Lehrern und Schulsozialarbeiterinnen, die uns genau dafür sozusagen holen oder uns einladen, um halt auch mal eine andere Perspektive von jungen Leuten und eben nicht Lehrerinnen und Lehrern zu hören. Das macht Spaß und das ist auch schön und das sind so die schönsten Erlebnisse auch für unsere freiwillig Engagierten. Aber Sie haben ganz recht, es passiert auch ganz oft, dass wir geholt werden, wenn halt schon irgendwas brennt. Und da sind wir gerade stark dran, halt mit den Lehrerinnen und Lehrern vorher in Absprachen zu kommen, dass wir eben nicht die Schülerinnen verändern in 6 Stunden, die halt schon eine rassistische, diskriminierende Meinung oder Einstellung haben. Mhm.
Du hast mich jetzt so schön gesiezt. Wir sind ja Gewerkschaftsmitglieder, wir können uns ruhig duzen. Wir machen das eigentlich auch schon lange. Okay, also du hattest jetzt gesagt, 11 Projekttage bietet ihr an, 2 hattest du kurz vorgestellt. Du hast gesagt, ihr macht das quasi mit einem Heer an Freiwilligen, die ehrenamtlich tätig sind. Die werden von euch geschult. Wie lange ist so ein Workshop, wenn man sich dafür interessiert? Sucht er da überhaupt noch Freiwillige oder ist das voll?
Ist nicht voll. Also voll gibt es bei uns nicht, sondern alle Menschen, die Interesse haben, bei uns mitzumachen. Es gibt 2 Ausbildungen, Grundausbildungen im Jahr, die wir anbieten, eine im Frühjahr, eine im Herbst. Die geht immer 6 Tage und diese Schulung ist sozusagen die Grundlage, um bei uns als ehrenamtlich freiwillig Engagierte einzusteigen. Da gibt es immer 18 Plätze auf jeder Schulung und wir freuen uns immer, wenn die voll sind. Und
wenn ich das gemacht habe, kann ich mich wie nennen? NDC-Beauftragter oder wie heiße ich dann?
Also unsere Leute nennen sich Teamerinnen und Teamer und genau und sind dann sozusagen für das Projekt unterwegs. Sie tragen sich dann ein für alle Tage, die ausgeschrieben sind. Wir setzen 230 Projekttage im Jahr im Moment um. Die Anfragen sind auch so groß, dass die Zahl erreicht wird und dann können die sich freiwillig zurückmelden auf die Tage, wo sie Zeit haben und natürlich auch auf die Konzepte, die sie können. Weil nach der Grundausbildung, das muss ich auch sagen, können die diese drei Stammprojekttage umsetzen.
Mhm. 230 Tage, das heißt, ihr seid in 230 Schulen oder buchen Schulen euch öfter? Weil es gibt ja roundabout 900 staatliche Schulen, wo ich jetzt mal sagen würde, 800 davon haben mindestens einen Bedarf. Warum dann nur 230? Sind die Kapazitäten dann begrenzt oder woran liegt es?
230 ist im Moment die Zahl, die wir umsetzen können mit drei Hauptamtlichen. Wir werden ja über das Bildungsministerium für Jugend.
Bildung, Jugend und Sport.
Bildung, Jugend und Sport finanziert, genau. Und da über das Denkbund-Programm, über das Landesprogramm sind ein Strukturprojekt und das ist sozusagen die Zahl, die wir gerade gefördert bekommen und
es könnte mehr sein, höre ich daraus.
Ja, das ist immer so eine Frage. Ne? Wir könnten noch mehr machen. Zum Teil ist die Anfrage teilweise auch höher und wir müssen Schulen am Ende des Jahres absagen. Aber mit drei Hauptamtlichen ist eben nicht mehr möglich. Also, und auch für die Teamenden müssten wir dann gucken, dass wir den Stamm der freiwillig Engagierten halt noch höher aufbauen. Wir sind nicht in 230 Schulen unterwegs, sondern bei 230 Projekttagen vielleicht in 100 bis 150 Schulen. Das wechselt jedes Jahr, weil doch viele Schulen uns kennen und immer wieder auf das Angebot zurückgreifen und uns dann auch für verschiedene Klassenstufen buchen.
Wir halten fest, das NDC, Netzwerk Demokratie und Garage, bietet 11 Projekttage an. Da kommt sozusagen Demokratie, Bildung in die Schule oder Vorfeld. Bildung für demokratische Einstellungen. Es gibt, wie gesagt, 11 verschiedene Projekttage. Man kann sich auf welcher Internetseite erkundigen, was die Projekttage ausmacht?
Auf www.netzwerk-courage.de, das ist die bundesweite Seite. Und dann gibt es noch da gibt es auch eine Verlinkung auf die Thüringer Seite, wo sozusagen das Gleiche nochmal draufsteht und nochmal explizit für das Bundesland spezifisch unsere Konzepte. Oder eine Mail schreiben auf erfurt@netzwerk-courage.de. Dort melden wir uns sofort zurück, wenn da eine E-Mail eingeht von Lehrerinnen und Lehrern, die Interesse haben. Oder SchulsozialarbeiterInnen, das sind ja auch die im Moment gerade sehr viel bei uns buchen.
Mhm. Ja, dann also meldet euch beim NDC. Die Kontaktdaten sind durchgesagt. Ich danke dir, Doreen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
Sehr gern.
Bildung in Thüringen, in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Das war jetzt ein längeres Interview vorab aufgezeichnet mit dem Netzwerk Demokratie und Garage. Und da ging es um die Projekttage, die was mit Demokratie zu tun haben, in dem Fall mit Rassismus und menschenfeindlichen Einstellungen etc., was aber alles natürlich Vorfeldarbeit ist, um überhaupt demokratische Haltung herauszuprägen. Und jetzt neben mir schon die ganze Sendung sitzt Jessica Tänzler von der DGB-Jugend. Und die DGB-Jugend bietet auch Projekttage an, über die wir jetzt noch sprechen wollen in den verbleibenden 3 Minuten. Und zwar, du hast mir so einen Flyer in die Hand gedrückt, das nennt sich PDM. Ich hatte kurz gesagt, es klingt eigentlich wie PDR, so ähnlich. Also PDM heißt Projekt Demokratie und Mitbestimmung und ist innerhalb eurer Berufsschultour, das heißt, es findet an Berufsschulen statt, ein bestimmter Projekttag, den ihr da anbietet, der aber wiederum aus Modulen besteht etc. Erzähl doch mal, Jessica, was ist denn so, was macht ihr denn an diesem Projekttag? Geht es einen Tag, geht es mehrere Tage?
Genau, es ist ein Projekttag, also es geht einen Tag. Lässt sich aber auch unterschiedlich gestalten. Es ist auch möglich, weil es verschiedene Themen sind, auch nur 90-minütige Einheiten quasi zu machen. Wobei das natürlich aus unserer Sicht sinnvoller ist, einen ganzen Projekttag zu machen, einfach weil das eine runde Sache ist, die Themen gut aufeinander abgestimmt sind. Und das Ziel dieses Projekttages ist es, dass wir junge Menschen, Berufsschüler und Berufsschülerinnen quasi dazu motivieren wollen, sich aktiv und demokratisch in die Gestaltung unserer Gesellschaft mit einzubringen und natürlich auch das Thema Gewerkschaften mal mit in den Fokus zu bringen. Einige haben davon noch gar nichts gehört, manche sind schon in festen Strukturen, ganz unterschiedlich.
Wie motiviert man denn junge Leute, sich demokratisch einzubringen? Da kann man ja nicht hingehen und sagen, hier mach mal, bring dich mal ein, du fauler Sack, sondern ihr habt ja eine bestimmte Methodik.
Ja. Gute Frage. Das ist ja quasi genau das, was wir heute die ganze Sendung besprochen haben, nämlich politische Bildung. Also der erste Schritt dazu, junge Menschen zu motivieren, ist erstmal, wir informieren nicht darüber, hey, wie ist es denn eigentlich? Aber immer einen eigenen Bezug dazu herzustellen. Also zum Beispiel reden wir zu Beginn über einen Interessenskonflikt oder wo stehe ich als Auszubildender in der Gesellschaft? Und dann gibt es eine Methode, wo es so eine Art Hochhaus gibt, das aufgezeichnet ist und die Berufsschülerinnen und Berufsschüler sollen sich darauf einigen, wo in diesem Hochhaus sie stehen. Also damit wird sie quasi handeln, bestimmte Entscheidungsprozesse untereinander erstmal aus und besprechen, hey, wo verorten wir uns jetzt? Auf der anderen Seite wird es anhand von Bildern und verschiedenen Methoden, die auch interaktiv sind, wird es ihnen deutlich, wo sie ihre eigene Position verorten, wo sie andere verorten, ob es gerecht oder ungerecht ist, was ein Interessensgegensatz ist, wo ihr Arbeitgeber zum Beispiel steht und auch welche Rechte sie haben.
Und nochmal für die Hörer, die müssen sich das ja vorstellen und ich mir auch. Im Übrigen ein Hochhaus und man soll verorten, wo man steht. Du meinst jetzt gesellschaftlich, finanziell oder sportlich oder?
Genau, wo man in der Gesellschaft steht. Also man kriegt quasi, die Berufsschulklasse kriegt ein großes Hochhaus quasi gezeigt, das aufgezeichnet ist. Und das wird erstmal nur angehangen und wird der Interpretation freigegeben. Was könnte dieses Hochhaus interpretieren. Da sind dann auch verschiedene Männchen oder ja weibliche Männchen aufgezeichnet. Und sie sollen erstmal interpretieren, was dieses Hochhaus überhaupt symbolisiert. Aha. Wenn ich das jetzt verrate, dann ist vielleicht der Projekt drin. Genau, und sollen sich dann, letztendlich steht es für unsere Gesellschaft, und dann sollen sie sich selbst in diesem Hochhaus, also in unserer Gesellschaft verorten, um erstmal so ein Gespür dafür zu entwickeln, wo stehe ich und was will ich, wo will ich vielleicht auch mal hin.
Mhm. Genau. Und wie ist da die Reaktion? Also gibt es da Leute, die sich ganz oben oder ganz unten verorten oder positionieren die sich eher in der Mitte? Wie ist da so die Erfahrung?
Also es gibt auch Einzelne, die provokativ sagen, ich stehe ganz oben. Es gibt auch einige, die ganz provokativ sagen, ich stehe außerhalb des Hauses oder so. Das gibt es natürlich auch. Es ist aber schon so, dass sich die meisten da relativ realistisch auch schon einschätzen können. Und wir reden dann nicht nur über dieses, wie verorte ich mich in der Gesellschaft, dann geht es halt auch um Vermögensverteilung. Aha. Wie ist das in Deutschland verteilt? Was haben denn die ganz oben im Hochhaus sind? Was haben die ganz unten sind? Und dann wird auch so ein bisschen danach gefragt, ist es denn gerecht? Dann arbeiten wir auch noch mit ein paar Süßigkeiten und machen ihnen quasi deutlich, wie das Einkommen okay. verteilt ist. Also es wird quasi mit sehr lebendigen Methoden, wird versucht, den Berufsschülerinnen ein Gespür dafür zu entwickeln, wie unsere Gesellschaft ist, was Gesellschaft sein kann, ob sie das gerecht finden und wenn nein, wie man es besser machen kann und wie man mitgestalten kann. Also wir zeigen auch Möglichkeiten der Mitbestimmung auf, nicht nur in der Gesellschaft, vor allen Dingen geht es bei uns natürlich auch um die Mitbestimmung im Betrieb.
Mhm. Das Thema Vermögensverteilung, wenn ihr darüber sprecht und das aufzeigt, wie ist denn da das Vorwissen? Also das ist ja die Frage, die wir vorhin hatten, wenn sie kommen mit gutem Vorwissen und das kriegen sie aus dem Fach Sozialkunde in aller Regel, vielleicht aus Geschichte, vielleicht noch aus Wirtschaft und Recht, aber im Kern aus Sozialkunde, kommen die mit hohem Vorwissen an in die Berufsschulen und wissen da schon viel drüber oder müsst ihr da beim Urschleim anfangen?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Auszubildenden, also die Berufsschülerinnen quasi mitbringen vom Hintergrund, aber das Konzept ist so gemacht, dass es kein wirkliches Vorwissen braucht, um die Inhalte, auf die wir abzielen, quasi verstehen zu können. Es ist nicht notwendig, schon ein großes Vorwissen zu haben. Im Gegenteil, es ist wirklich niedrigschwellig angesetzt, was natürlich nicht heißt, dass die Berufsschülerinnen kein Vorwissen haben. Aber da ist natürlich viel Spielraum, dann innerhalb des Projekttages da noch dran zu arbeiten. Aber wir holen schon ganz viele quasi im Urschleim ab.
Also wir sprechen gerade über den Projekttag Demokratie und Mitbestimmung. Die DGB-Jugend innerhalb ihrer Berufsschultour, also an Berufsschulen, bietet das an. Du hattest jetzt, ich hatte vorhin schon mal gefragt nach den Modulen, weil ihr habt in diesem schönen Flyer, den ich ja vor mir sehe, die Hörer aber nicht. Deswegen müsste man das jetzt erklären. Das ist ja, sagen wir mal, recht flexibel handhabbar. Ne? Ihr habt kurze Einheiten oder sechsstündige oder vierstündige und irgendwie kann man das schieben. Wer entscheidet das denn?
Im Zweifelsfall die Lehrer und Lehrerinnen vor Ort, die sich bei uns für den Projekttag interessieren. Also man kann uns quasi buchen, man meldet sich bei uns unter unserer E-Mail-Adresse oder auch postalisch und sagt, ich interessiere mich für den Projekttag Demokratie und Mitbestimmung. Und dann fragen wir erstmal ab, okay, für welche Klasse, welches Lehrjahr sind die, möchten sie gerne den ganzen sechsstündigen Projekttag, also das ist 6 Stunden geht der Projekttag maximal, den empfehlen wir. Wenn aber die Lehrerin sagen, ich habe nur 90 Minuten oder ich habe nur 2 Unterrichtseinheiten, dann können wir das auch gestalten. Die Themen sind auch flexibel quasi, also man muss das nicht in einem starren Programm runterrattern. Die wesentlichen Themen sind gesellschaftliche Grundlagen, gewerkschaftliche Basisarbeit, Mitbestimmung und deine Rechte in der Ausbildung. Aha. Es wird meistens der ganze Projekttag gebucht und bei den Modulen ist der Schwerpunkt bei vielen Lehrerinnen und Lehrern schon auf Mitbestimmung, betriebliche Interessenvertretung.
Ja. Okay, unsere Sendung neigt sich dem Ende. Wir haben das große Thema Demokratieerziehung, Demokratiebildung. Wenn ein Lehrer, ein Pädagoge jetzt gesagt hat, oh, das ist aber ein geiler Projekttag, den will ich buchen, wo muss er sich hinwenden?
An dgb-jugend-thüringen@dgb.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse oder man meldet sich einfach direkt bei uns im Büro unter 0361 59 61 46 1.
Okay. Ja, dann Jessica, ich danke dir für die Ausführungen zu dem Projekttag. Ansonsten danke ich dir als Co- oder als Hauptmoderatorin heute, war ich ja ein bisschen der ausgequetschte Interviewgast und zugleich Moderator. Unsere nächste Sendung findet dann in 14 Tagen statt. Ja, macht's gut.
Tschüss.
Thank you.